Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
Heute spreche ich mit Jan Schönmakers. Er ist absoluter KI-Experte, aber dazu kommen wir gleich. Jan, danke, dass du mit dabei bist.
Moin, ich freue mich, am Start zu sein.
So, gibt ganz spannende Themen, über die wir sprechen werden. Alles davon ist KI und das Spezielle sind die KI-Agenten. Aber zunächst ein paar Worte zu dir. Hase und Igel heißt das momentane Unternehmen, aber du hast eine lange Historie. 2006 hast du an der Uni Jena schon mal irgendwie was über Massenmedien geforscht, da bist also in diesem Bereich drin, hast anschließend 7 Jahre bei einem Energieunternehmen gearbeitet und dort Social Media Listening und alles Mögliche gemacht und seit 2018 Datenmodellierung mit Hase und Igel. War das die richtige Zusammenfassung?
Zwischendurch habe ich auch noch bei einer großen PR-Agentur und bei einer Unternehmensberatung gearbeitet und 3 weitere Startups gegründet, aber
ich habe mir gedacht, das war noch eine ganze Menge. Das war sozusagen die Kurzversion. Also du bist ein Multitalent, es gibt irgendwelche Zitate, das beste KI-Unternehmen schlechthin und ich weiß nicht was. Also du bist rundum gut, aber sonst will ich nicht mit dir reden.
Was vielleicht ganz interessant ist, ist, dass ich dazu gekommen bin, ein KI-Unternehmen und Softwareunternehmen zu gründen und zu führen, auf Umwegen und nicht auf dem direkten Weg, nämlich eigentlich von der Anwenderseite. Ich bin kein Techie, ich habe nicht Informatik oder Data Science studiert, ich kann keine Zeile Code schreiben, außer ein klein bisschen Basic und HTML, aber ich glaube, das zählt nicht, sondern habe eben 15 Jahre lang in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Kommunikation in verschiedenen Marktrolleneinheiten aufgebaut und geleitet. Und es hat mich immer fürchterlich gestört, dass eben gerade diese Bereiche, wo es um Marktbearbeitung geht, immer noch so sehr im 20. Jahrhundert festhängen. Alles Bauchgefühl, wenig datengetrieben, ob jetzt Börsenhandel, Commodity Trading, Stromnetzmanagement, Produktion, Logistik, all die coolen Kits, mit erst Big Data, dann Machine Learning, KI dazu, prädiktive Instrumente an die Hand kriegen, mit denen man eben viel präziser, viel besser planen und steuern kann. Und auf der Idee ist am Ende Hase und Igel entstanden, dass ich gesagt habe, okay, wenn wir das schaffen, gibt's viele Leute draußen im Markt, die genau so ein System brauchen, das eben mit Big Data und KI Menschen im Markt hilft, schneller, präziser und erfolgreicher zu entscheiden. Damit sind wir aber echt gegründet aus dem Use Case raus und nicht gegründet aus, oh, wir haben dieses krasse grundlagenforschungsbasierte Foundation Model entwickelt und jetzt lass mal schauen, was wir damit machen. Sondern wir haben von Anfang an ein Problem uns geschnappt und gesagt, kann man das nicht mit Technologie lösen? Und wenn die Technologie noch nicht existiert, müssen wir sie eben erschaffen dafür.
Jan, das ist überhaupt das Argument schlechthin, glaube ich. Denn ein Peter Steinberger wird nicht von OpenAI gekauft, weil die noch einen Programmierer haben wollen oder weil sie der Meinung sind, dass das ein genialer Programmierer ist und der muss unbedingt vom Markt. Sondern ich glaube, die haben den deswegen gekauft, weil es ihm gelungen ist, vom Kunden her zu denken, von den Menschen her zu denken, die sagen, ich brauche jetzt einfach einen KI-Agenten, der das hier für mich macht und der meinen PC übernimmt. Ich meine, gut, sind ein paar Sachen passiert bei OpenClaw. Man muss die auch ein bisschen zügeln, diese Agenten, aber das fand ich auf jeden Fall genial. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum er da so interessant ist für OpenAI. Oder wie siehst du diese Geschichte?
Absolut. Ich meine, KI ist am Ende einfach eine Technologie. Und ja, es ist eine Technologie, die zu einer absoluten Basistechnologie werden wird oder es schon geworden ist. So wie zum Beispiel Motoren, Elektrizität etc. oder Computer. Aber trotzdem ist Technologie immer ein Werkzeug, um einen Zweck zu erreichen. Das dürfen wir nie vergessen bei all dem Hype, der jetzt drum gemacht wird. Und nur, dass ich einen Motor hab, nutzt mir gar nichts, wenn ich nicht weiß, was ich damit mache. Ich kann damit Notstromaggregat mein Haus powern und heizen. Ich kann damit ein Auto fahren. Ich kann damit eine Rakete antreiben. Was will ich eigentlich machen? Und da brauche ich dann auch verschiedene Motoren für. Am Ende muss ich also Technologie, wenn ich Mehrwert haben will, von der Anwendung denken, vom konkreten Problem und Use Case. Und dieses ganze, ich sag's mal ein bisschen platt, weil es mir echt auf den Keks geht, Gejammer gerade. Oh, bei über 85% der KI-Projekte gibt es
Ja, genau.
Ja, das stimmt, zweifelsohne. Aber dann guck dir an, wie 85% der Unternehmen an KI rangehen. Die schnappen sich aus Fear of Missing Out, gerade umfliegt, im schlechtesten Fall ihr Copilot, weil es in Microsoft eh schon drin ist. Und dann sagen sie, geil, das macht uns jetzt automatisch Meeting-Transkription. Wo ich sage, ja, es ist okay, das ist eine nette Spielerei, aber ist das euer Problem als Unternehmen? Auch für die meisten Unternehmen, ich kann Werbung mit ChatGPT machen. Okay, wenn ich eine Werbeagentur bin oder ein Publisher, ja. Wenn ich ein Maschinenbauunternehmen bin, ist das ein Mini-Teil meiner Wertschöpfung. Dass jetzt nicht plötzlich Einhörner über die Regenbogenwiese galoppieren, nur weil ich die 5 Minuten, die ich vorher per Hand irgendwie einen LinkedIn-Post geschrieben habe, als Maschinenbauer in der schwäbischen Provinz das jetzt mit GPT mache oder weil meine Meeting-Transkripte automatisch sind, das sollte keinen überraschen. Die Frage ist ja, haben wir denn eigentlich sauber gegriffen, was wir mit KI erreichen wollen? Wenn wir das haben und wenn wir dann auch die Eier haben, pardon my French, dahin zu gehen, wo es weh tut, nämlich wirklich in den Kernprozessen anders zu arbeiten. Und dann suchen wir passende KI dafür aus, die das auch leisten kann und lassen die ordentlich umsetzen. Und dann löst sie das nicht ein. Dann kann man mit Fug und Recht schimpfen und sagen, was für eine blöde KI, was für ein blöder Anbieter. Aber wenn ich einfach irgendwas mache, Hauptsache KI, kann ich nicht erwarten, dass daraus magisch Mehrwert entsteht. Da kann ich auch nicht erwarten, wenn ich irgendein Startup gründe, das auch noch irgendwas mit KI macht, dass daraus magisch eine krasse Valuation entsteht.
Genau. So, jetzt kommen wir zu Hase und Igel. Wenn ich das richtig verstanden habe, ich vereinfache auch wieder krass, dann habt ihr mit Datenanalysen zu tun oder seid stark in Datenanalysen. Daten sind ein Problem für viele Unternehmen. Ich will beispielsweise meine Daten auswerten für Autosegmentierung, will wissen, sind da Zusammenhänge zwischen Kunden. Also ich komme aus dem Marketing oder ich vertrieb die Marketingbörse und da möchte ich wissen, was sind da an wertvollen Informationen in diesen Daten drin und wie verknüpfe ich sie überhaupt, die verschiedenen Daten. Ist das so ein bisschen eure Kernexpertise?
Ja, man kann das so zusammenfassen. Wir automatisieren mit unserer Neutrum AI-Plattform komplett den Weg von der Datenerhebung bis zur Entscheidungsempfehlung. Also alles, was dazwischen ist. Wo liegen überhaupt Daten? Welche davon sind relevant? Dann muss ich die zusammenführen und vergleichbar machen, dann muss ich sie labeln, dass ich also weiß, ich spreche hier überhaupt in 3 verschiedenen Quellen vom gleichen Produkt oder vom gleichen Ort. Dann muss ich damit einen Haufen an Modellierung treiben, von klassischer Statistik, Data Science bis hin zu wirklich fancy, komplexen Machine Learning und KI-Berechnung. Und am Ende des Tages möchte ich eine Empfehlung haben, die mir nicht sagt, ich habe hier 200 Datenpunkte, guck mal, schicker Chart, sondern die mir sagt, moin Jan, das sind heute die 5 Sachen, die du dir angucken solltest und guck mal, diese Entscheidungen solltest du treffen aus dem Grund. Und genau das ist der Weg, den Neutrum für dich übernimmt, so dass du morgens den Rechner hochfährst und kriegst die Empfehlung. Und um alles andere davor musst du dich eigentlich nicht mehr kümmern. Mit einem Fokus auf Markt. Prinzipiell von der Technologie her kannst du es auch in anderen Kontexten anwenden, wird auch gemacht mit der Technologie, die wir bauen. Aber unser Neutrum-System fokussiert wirklich auf die Entscheidung, die jemand treffen muss, der in Marketing, Vertrieb, Produkt aus dem Unternehmen, was in den Markt vermitteln will oder der zum Beispiel in Einkauf oder Recruiting oder auch M&A aus dem Markt was ins Unternehmen holen will.
Das eine ist eine KI-Plattform und meine Fragen heute gehen in Richtung KI-Agenten. KI-Agenten heißt für mich, dass ich mir eine Person miete, einen Data Analyst, und diesen Data Analyst, mit dem kann ich erstmal reden, also Bewerbungsgespräche und so weiter, aber es ist nur ein KI-Agent und dem kann ich sagen, mach mal, und vielleicht ist ja der KI-Agent einer, den kann ich bei euch mieten, das heißt, der bringt auch schon ein bisschen Hintergrundwissen mit, aber für mich entscheidend ist, dass ich einen Menschen habe, sage ich mal, und das war ja im November 22 der ChatGPT-Moment, dass man ein Fenster hat, mit dem man normal kommunizieren kann. Ist das ein Traum von mir oder könnt ihr sowas anbieten?
Das ist kein Traum von dir, das ist definitiv was, was heute schon funktioniert. Das steht und fällt eben daraus, dass zwei Komponenten zusammenkommen. Auf der einen Seite brauchst du ein gutes Interface und da ist für jeden ein gutes Interface was anderes. Die einen möchten sich damit unterhalten können wie mit einem Menschen, die anderen möchten sich durchklicken wie in Windows, die dritten wollen was dazwischen haben, so ich stelle Fragen, krieg Antworten, kann daraus was auswählen. Da gibt's ja kein richtig und kein falsch. Das ist eine Frage, was brauche ich für meine User, für meine Anwendung, aber alle drei Varianten gehen ja heute. Das andere ist aber, dieses Interface muss ja gefüttert werden mit den richtigen Daten. Das ist wie, wenn du einen Bewerber einstellst, ist schön, wenn der eloquent ist, wenn er aber von seinem Job keine Ahnung hat. Du willst einen Bewerber einstellen, der soll für dich Media Buying machen und du fragst ihn, wie er ein Dreifachnetto definieren würde und er sagt, ja, ich habe hier ein Netto in der Hauptstraße und ein Netto am Bahnhof und da gehe ich hin und hole einmal Bier. Ja. Dann würdest du den ja nicht einstellen. Also beides muss zusammenkommen. Und da wird's tricky, da passiert gerade viel Spannendes. Das ist aber dann oft nichts, was aus einer Hand läuft. Wo auf der einen Seite die Frage ist, wo kommen denn die Daten her? Auf die so mit der so ein Agent arbeitet und entscheidet und auf der anderen Seite, wo kommt das geile Interface her, dass ich mich mit dem wirklich gut unterhalten oder den gut briefen kann. Und da sind wir genau bei dem Thema Plattform. Du hattest ursprünglich gesagt, so hier nach dem Motto Hase und Igel, ihr macht ja Plattform, aber wir reden jetzt über Agenten. Aber jeder vernünftige Agent ist in irgendeine Plattform eingebettet oder daran angedockt, weil er sich ja nicht im luftleeren Raum bewegt.
Genau.
Du musst ja sicherstellen, dass der sich im richtigen Kontext bewegt, dass der versteht, was ist dein Geschäft, was ist zum Beispiel auch regional dein Gebiet, was ist deine Zielgruppe, wo darf ich mir die Daten herziehen? Und da kannst du heute dir schon richtig geile Lösungen bauen, wenn diese beiden Komponenten zusammenkommen. Auf der einen Seite, wo kriege ich denn klare Definitionen her, dass ich dem Agenten eine klare Job Description gebe und der nicht irgendeinen Quatsch macht? Zum anderen, wo kommen die richtigen, gesicherten, nicht halluzinierten Daten her? Und drittens, wer gibt mir dann auch eine Basis für den Agenten, dass der sich wirklich intelligent verhält und gut mit mir kommuniziert?
So, und meine Hoffnung an dich, das ist meine Frage. Also die erste Frage ist, hältst du das, was ich jetzt dich frage, für vernünftig? Und zweitens, hältst du es für machbar? Ich würde ganz gerne mir wünschen, dass es da irgendeinen Agenten gibt, also ich unterschreibe einen Vertrag mit dir und dann bekomme ich bei mir einen Zugang zu eurem System, der besteht nur aus einem leeren Fenster und über diesem Fenster steht drin Thorstens KI-Agent. Das heißt, das ist mein Agent zu dir. Sprich, alle Fragen, die ich diesem Agenten jetzt stelle, bleiben bei mir und sind nur bei mir und nicht bei dir. Aber du bearbeitest diese Fragen. Diesem Agenten werde ich beschreiben, ja, sag das nicht dem Jan weiter, aber unsere Daten sehen echt scheiße aus, aber so und so sehen die aus und so weiter. Das heißt, er stellt mir Fragen und oder sie stellt mir Fragen und ich stelle ihm Fragen. Und so nähern wir uns aneinander. Das heißt, ich gebe immer mehr Wissen über mich und über mein Unternehmen an diesen Agenten, aber wir haben eine Vertraulichkeitsvereinbarung oder du hast irgendeine ISO-Zertifizierung, dass das auch wirklich bei unter uns bleibt, aber dieser Agent ist von dir, der hat auf dein System Zugriff und sagt, dann fangen wir doch mal einfach an, okay, also deine Klickdaten sind in Agnitas, in dem E-Mail-System, die können wir besorgen, gut, und die Content-Daten sind da und dann können wir das so machen, nee, das kannst du vergessen, das läuft gar nicht und da können wir so und die anderen Sachen wären noch Optionen und morgen früh weckt er mich mit, hast du das schon gemacht, hat er das schon gemacht und so weiter. Ist das Vision oder könnt ihr sowas bauen?
Das ist keine Vision, das kann man bauen. Stand heute kannst du das so in unserem Neutrum-System nicht 1:1 beziehen, weil dafür eben verschiedene Komponenten zusammenkommen müssen. Du musst einerseits die Daten haben und zwar so lokal und gesichert, dass deine Anforderung, das bleibt bei mir, gewährleistet ist. Das ist genau das, was wir mit Neutrum bieten. Die Daten liegen nur in Deutschland, die verlassen Deutschland nicht. Und was in deiner Instanz passiert, trainiert deine Modelle und die hat sonst kein anderer Nutzer. Das heißt, das ist schon mal super. Damit können wir sagen, wenn wir da einen Agenten draufbauen, dann bleibt das quasi auch bei dir und du trainierst nicht damit irgendwo die Modelle für deine Wettbewerber noch mit.
Ja, also das war in unserer Vereinbarung, sollte das eigentlich schon drin gewesen sein. Das heißt, alles, was ich dir an Wissen gebe, das sind sowohl die Informationen, die innerhalb des Chats sind, das sind meine Antworten auf deine Fragen, das sind die Schnittstellen zu unseren Systemen und da ziehst du dir dann eben diese Daten oder ich gebe dir eine CSV-Datei oder was auch immer dein Agent verlangt. Das gebe ich ihm gerne, aber natürlich verlasse ich mich drauf, dass diese Daten dann in einem definierten Umfeld die Verarbeitung dieser Daten stattfindet. Das halte ich für selbstverständlich. Okay, aber
das ist aber nicht selbstverständlich. Da sind wir einer der ganz, ganz wenigen Anbieter, die es überhaupt bieten. Denn wenn du zum Beispiel jetzt irgendwas in die normalen, nicht lokal gehosteten Versionen von GPT oder Perplexity,
das ist doch klar. Ja, natürlich.
Ja, dir ist das vielleicht klar. Ich kenne Unternehmen, die schmeißen da ihre noch nicht veröffentlichten Bilanzdaten rein oder lassen damit Media-Mix-Modelings machen und offenbar hat keiner mal mit Compliance gesprochen oder mit Recht.
Renommierte Namen sind ja ganz sicher nicht darunter, weil ich habe gestern mit einer Reihe von renommierten Unternehmen gesprochen, die sind schon verdammt weit und die machen sich sehr gut Gedanken darüber. Also da muss man ein bisschen unterscheiden. Aber wir gehen davon aus, wir haben hier ein verantwortungsbewusstes Unternehmen, dem durchaus die Gefahren der großen Plattformen bekannt sind.
Jo, dann nutzt das eine Lösung wie Neutrum, die eben sicherstellt, das bleibt bei dir vor Ort und das liegt in Deutschland etc., das geht nicht in die USA und so weiter und so fort. Dann hast du die Daten schon mal gesichert und auch die Ergebnisse. Dann musst du aber auch sicherstellen, dass der Agent sich daran hält und dafür ist die Frage, wo sitzt der Agent eigentlich? Ziehst du jetzt irgendeinen in der Cloud gehosteten Agenten?
Nein, von euch. Ich gehe davon aus, dass ihr ähnlich wie, was weiß ich, N8N einfach die Möglichkeit habt zu sagen, okay, diese Informationen holen wir uns aus dem LLM raus, da nutzen wir jenes oder dieses und da bauen wir uns das und das mal.
Thorsten, der Agent, der lebt ja in einem LLM. Das sind ja, also was du meinst, ich kann mich mit dem unterhalten über alles Mögliche. Das sind ja LLM-basierte Agenten, die ziehen ja nicht nur irgendwelche Daten aus dem LLM, sondern die sind dann zum Beispiel Claude-basiert. Und dann ist die Frage, wo liegt das? Ist das eine Cloud-Version oder ist das lokal gehostet? Das heißt, du musst erstmal sehen, dass du sowas dann wirklich in deinem System lokal hostest. Denn wenn der Agent quasi dann auf Claude Cloud oder GPT Cloud zurückgreifen muss, um sich dort seine agentischen Fähigkeiten zu holen, denn die liegen ja im LLM. Also, dass du dich mit ihm unterhalten kannst, wie du dich jetzt mit mir unterhältst, das setzt ja voraus, dass du wirklich die Modelle auch bei dir hosten kannst und die Agenten bei dir hosten kannst. Das ist möglich, aber es ist eben aufwendiger. Das ist aber ein wichtiger Schritt, wenn du sagst, du willst da wirklich den Daumen drauf haben, dass der eben nicht doch irgendwas rausschickt oder doch noch irgendjemand anders Zugriff drauf hat.
Also im Moment gibt es einige amerikanische Softwareanbieter, also Martech-Softwareanbieter, aber auch deutsche Martech-Softwareanbieter, die mir eine Reihe von Agenten bereitstellen und auf unterschiedlichem Stadium das Ganze machen. Meine Frage ist jetzt, ob es nicht sinnvoller ist, diese Sachen nicht bei einem Martech-Anbieter zu haben, sondern bei einem unabhängigen Anbieter. Und als solche sehe ich euch. Das heißt, ihr seid erstmal softwareagnostisch. Habe ich das richtig verstanden? Dass ich also bei meinem Anbieter meiner Wahl bleiben kann und nicht jetzt alles über euch machen muss.
Ja, absolut. Also unsere Kunden, die haben oft auch gerade die Großkonzerne, die haben ganz wilde Setups. Ja, die haben gleichzeitig SAP, Salesforce und Adobe laufen, weil es historisch gewachsen. Da gab es hier mal eine Unternehmensübernahme und da mal eine Ausgründung. Und die reden alle nicht miteinander, die Systeme, aber selbstverständlich kann Neutrum mit denen jeweils reden. Und dann kriegst du in Neutrum eine Single Source of Truth, eine Gesamtsicht, kannst du wieder zurückspielen, musst aber nicht sagen, du ersetzt damit dein SAP oder dein Adobe. Könntest du auch gar nicht. SAP kann nochmal andere Sachen, die zum Beispiel Neutrum nicht kann. Aber eben, es ist eine Schicht, die du über alle Ökosysteme legen kannst, um zu sehen, was ist wirklich los. Genau dafür ist es da. Was wir aber nicht eigen haben, was auch ein N8N nicht anders, nicht eigen hat und auch sonst nur 3, 4, 5 Unternehmen auf der Welt, ist ein LLM. Wir haben bei uns in Neutrum auch Agenten. Schon lange. Die bauen wir auch selbst. Die gehen los und sammeln für dich selbstständig Informationen, tragen die zusammen, bewerten sie, empfehlen dir Dinge. Die geben sie dir aber am Ende in vorgenerierten Texten. Du kannst auch mal vielleicht 1, 2 Rückfragen stellen, aber du kannst nicht mit denen ein Gespräch führen, wie wir es jetzt miteinander führen, weil das ist was, was im Moment ungeskriptet, also in einem Dienstprogramm quasi, das einen Zweck hat, wie zum Beispiel ein Support-Bot, der dir beim Flugticket buchen hilft. Da kann man auch ohne LLM viel machen, schon regelbasiert und mit Word-Embeddings. Aber was, wo du wirklich spontan, wie wir jetzt miteinander ein Gespräch führen kannst und dir das nicht dauernd sagt, dazu kann ich dir nichts sagen, da brauchst du Stand jetzt ein LLM. Und das haben sehr, sehr wenige Firmen in auf der Welt ein LLM, in Europa nur eine wirklich und
ein eigenes. Warum brauche ich ein eigenes? Warum kann ich nicht eins der etablierten nehmen? Oder wahlweise, projektweise?
Das ist ja genau das, was ich dir gesagt habe. Wenn du ein etabliertes LLM nimmst, ist eben der entscheidende Punkt, wie zapfst du das an? Gehst du irgendwie über die API, gehst du über die Webversion oder kannst du dir da ein lokales Modell hosten? Denn wenn du dir eine lokale Umgebung baust, aber jeder Request wird übers LLM dann wieder irgendwo in eine Cloud geschickt, dann hast du nicht die Sicherheit, dass die Daten und die Intelligenz wirklich bei dir bleiben, weil die LLM-Bots alle nicht explainable sind. Du kannst am Ende nicht mit einer Sicherheit feststellen, was haben die wirklich gemacht und warum. Das geht mit keinem LLM, das geht strukturell nicht. Das heißt, wenn du da sicher sein willst, musst du sehen, dass du dir deine Modelle lokal hostest, was ja zum Beispiel...
Den Grund habe ich noch nicht verstanden. Wegen Halluzinieren oder weswegen?
Es sind stochastische Modelle, die sind nicht determiniert. Das heißt, die können nicht genau erklären, warum, was sie da getan haben und warum sie es getan haben, weil wenn sie zweimal die gleiche Aufgabe kriegen, wird auch nicht genau zweimal dasselbe rauskommen. Eben unterschiedliche Dinge bei rauskommen. Es ist von der grundsätzlichen Architektur hinter LLMs bisher nicht möglich, die explainable zu bauen und sie deterministisch zu bauen. Das ist ein Schluss, zu dem auch ein Paper von OpenAI im letzten Herbst gekommen ist. Das ist ja auch ein Ansatz, mit dem Aleph Alpha gescheitert ist. Also sie sind ja nicht als Unternehmen insgesamt gescheitert, aber an diesem Versuch, wir bauen jetzt einen deutschen GPT-Killer, der explainable und europäische Ethik und so weiter hat. Genau das hat ja nicht funktioniert und das hat auch kein anderer bisher hingekriegt. Das heißt, in LLM und eine LLM-basierte Lösung kann mir nie letztgültige Rechenschaft ablegen. Das heißt, ich muss dann erst recht sehen, dass ich schon von der Hosting-Situation und was das Ding eigentlich darf und was nicht sicherstelle, dass im Grunde nichts dabei rauskommen darf, was mir schadet. Und
wenn hab ich noch nicht, hab, Entschuldigung, Entschuldigung habe ich noch nicht verstanden. Also darf ich jetzt ein LLM, eben gerade hast du noch gesagt, dass eben ein normales Gespräch, wie wir es gerade führen, also Frage-Antwort-Spiel, dass das nur mit einem LLM möglich ist. Und jetzt gerade sagst du aber, dass ein LLM nicht explainable ist. Also brauche ich ein LLM oder brauche ich kein LLM?
Du brauchst für so eine Normalkonversation, wie wir sie führen, wenn du sagst, ich will meinen Agenten nicht über eingeschränktere Dialoge briefen, mit dem der mir auch was antworten kann, aber mit dem ich im Zweifel weniger Freitext nutzen kann, mehr auch nochmal was anklicken muss, wenn der sagt, wie hast du es gemeint, A, B oder C, ich wähle eins der drei. Das geht auch ohne LLM. Wenn du sagst, du willst wirklich so plaudern, wie wir jetzt miteinander plaudern, brauchst du Stand jetzt ein LLM. dass das nicht explainable ist, ist dabei ja erstmal nicht schlimm. Du bist auch nicht explainable und ich auch nicht. Also wenn wir beide jetzt sagen sollten, warum genau haben wir jetzt gesagt, was wir sagen und möglichst jeden neuronalen Zustand in unserem Gehirn dafür erklären, könntest du nicht.
Das ist ein guter Vergleich. Okay,
aber genau. Deswegen gibt es ja einen Arbeitgeber, der mich jetzt ansetzt, Rahmenbedingungen, sagt im Vertrag, das darfst du, das darfst nicht. Und kontrolliert auch in einer gewissen Hinsicht. Die meisten Unternehmen haben irgendwo sowas wie ein gesichertes, eigenes, internes Netzwerk mit einem Zugang, wo nicht jeder Hulli reinkommt, wo dann auch mitgelockt wird, was machen die Leute dort. Und genau das ist ja halt auch der sinnvolle Umgang mit LLM-Agenten, dass man eben nicht nur sagt, man definiert Regeln, sondern dass man auch sagt, man schafft ein Umfeld, in dem man tatsächlich kontrollieren kann, was sie denn wirklich tun, damit das im eigenen Sinne ist, weil sie halt anders als jetzt eine analytische KI wie unsere nicht in der Lage sind, vollständig Rechenschaft abzulegen. Heißt ja nicht, dass man sie nicht nutzen kann, sondern nur, dass man genauer überlegen muss, wie man sie einhegt und in welchem Umfeld man sie nutzt.
Okay, und jetzt langer Rede, kurzer Sinn. Also kann ich jetzt bei euch wie mit einem normalen Menschen mit dem System reden oder verzichtet ihr auf das LLM als Schnittstelle?
Bisher verzichten wir auf das LLM
als Schnittstelle. Okay.
Wir werden das wahrscheinlich im Lauf des Jahres ändern, weil unsere eigenen Agenten, die sind sehr an die Leine genommen, die haben genaue Aufgaben, was sie machen dürfen und da haben sie Entscheidungsspielräume, aber denen kannst du nicht sagen, mach doch was ganz anderes, damit wir eben diese Explainability bieten, diese Rechenschaft. Es wird ja mit unserem System werden zum Beispiel große Media-Budgets verwaltet oder Entscheidungen getroffen, in welchen Markt man reingeht. Das sind Dinge, die müssen ja vorstandsfest sein, die müssen revisionssicher sein. Da ist Explainability unglaublich wichtig. Deswegen haben wir das bisher ziemlich restriktiv gehandhabt. Die geben dir dann Empfehlungen, auch in der normalen Sprache, aber du kannst nicht mit ihnen beliebige Chats führen. Wir haben versucht in der Vergangenheit, LLMs auf unsere Daten zu setzen, die wir dann bei uns lokal hosten und draufsetzen. Und wenn man die aber an diese enge Leine nimmt und sagt, du musst dich hier wirklich an die Fakten halten, sind die Ergebnisse bisher häufig so, dass sie entweder noch zu generisch sind, dann erzählen sie dir, was du im Chart siehst, aber das siehst du auch im Chart, das ist noch keine Empfehlung. Oder wenn du sie zwingst, dass sie nicht frei assoziieren dürfen und nicht halluzinieren dürfen, sagen sie ziemlich häufig, ja, dazu kann ich dir nichts sagen, dann ist auch nichts gewonnen. Da ändert sich aber gerade einiges, weil eben in der Agententechnologie sich einiges zum Besseren weiterentwickelt und weil natürlich,
Das hoffe ich mal stark, weil ganz ehrlich, mich interessieren weniger die Großunternehmen, mich interessiert auch mein persönliches Budget. Und wenn mein persönlicher, wir hatten ja gerade das Beispiel von Peter Steinberger und OpenClaw, wenn mein persönlicher Assistent da Mist baut, dann finde ich das auch nicht so toll. Also Explainability und in einem kontrollierten Rahmen zu arbeiten, halte ich auch bei einem Budget von 10 Euro pro Tag durchaus für ganz gut, dass er die Haushaltskasse zusammenhält.
Da tut sich gerade eben durch RAG sehr viel. Das ist ein enorm großer Hebel.
Erklär mal den Begriff ein bisschen für die Zuhörer und Zuhörerinnen.
Retrieval Augmentation oder Retrieval Augmented Generation. Das heißt, normalerweise sind LLMs und damit auch Agenten, die auf LLMs aufbauen, ja vortrainiert auf einen ziemlich breiten generischen Datensatz. Also die haben, flapsig ausgedrückt, das große Internet auswendig gelernt, die großen Medienportale, die großen Social-Media-Kanäle und Wikipedia, platt ausgedrückt. Wenn jemand das alles auswendig gelernt hat, kannst du mit dem natürlich über Gott der gute Gespräche führen, aber wenn spezifisch wird, dann wird's haarig, weil diese Studie haben sie im Zweifel nicht gelesen oder deinen Markt kennen sie auch nicht. Und genau da passieren ja die Halluzinationen. Auf der anderen Seite gibt es ja genau für spezifische Datenerhebungen, Datenanalyse, analytische KI-Systeme, wie zum Beispiel Neutrum, die dir spezifische Daten erheben und sichern. RAG heißt jetzt, du nimmst diese gesicherten spezifischen Daten und trainierst ein LLM darauf nach, respektive bin, fokussierst es darauf und sagst, guck mal, beantworte mir die Frage, aber du darfst nur diese Daten dafür nutzen und sonst keine. Und damit kriegt halluzinieren nicht komplett raus aus den LLMs, ist bisher zumindest keinem gelungen, aber du kannst es massiv nach unten fahren, weil du es eben anbindest und sagst, nutze deine gelernte, in Anführungsstrichen, Denkfähigkeit, aber bitte beziehe sie nur auf das Dokument oder auf diesen Datenset und alles, was du hier sagst, muss bitte eine Rückanbindung haben. Nenne mir die entsprechende Quelle oder zitiere mir das entsprechende Element. Und diese Verbindung, die ist wirklich vielversprechend und da sehen wir auch gerade Fortschritte, die wir auch dieses Jahr wahrscheinlich noch ausrollen werden, dass wir sagen, wenn wir die Faktengrundlage schaffen, mit einem nicht halluzinierenden KI-System wie unserem, das dafür aber domänenspezifischer ist, das dir jetzt nicht plötzlich auch noch ein Kochrezept gibt und setzen dann diese gerne mal flunkernde, aber dafür domänenunabhängige, sehr eloquente LLM-KI, generative KI drauf an und sagen, und jetzt interpretier mir die Fakten, empfiehl mir damit Strategien und unterhalte dich mit mir drüber. Die Strategien empfiehlt dir unser System auch, ein analytisches System auch, aber dass du sagen kannst, jetzt lass uns mal ins Sparring gehen, lass uns mal zusammen spinnen, aber mit Anbindung an die Fakten, da steckt viel Charme drin und das sollte auch immer die Grundlage sein hinter einer RPA, also einer robotischen Prozessautomatisierung. Und so ein KI-Agent ist nichts anderes als robotische Prozessautomatisierung. Der soll fokussieren, bestimmte Dinge am Ende tun, aber damit er die gut tut, sollten eben beide Seiten zusammenkommen. Eine gesicherte Faktenbasis und so ein Improvisations-Assoziationstalent. Und das ist was, da ist im Moment, da geht schon einiges, aber es ist auch echt noch eine muntere Experimentierbasis mit viel Fuck-Ups, wo dann viele Sachen passieren, du lockst dich ein und oh scheiße, plötzlich hat das Ding für $1,500 Tokens durchgehauen. Da hat vorher keiner mit gerechnet. Das ist was, wenn man so mal mit Moltbot experimentiert, ist okay, da weiß man, man experimentiert. Aber wenn jetzt ein Unternehmen da kommt, zum Beispiel sein ganzes Partnermanagement draufsetzt auf ein Neutrum-System, dann darf das nicht passieren. Deswegen sind wir da eher auf der konservativen Seite und sagen, das rollen wir dann aus, wenn wir wirklich positiv ausschließen können, dass solche Rechenschaftslücken passieren. Denn dafür geht's einfach um zu viel bei den Entscheidungen, die da dranhängen, den Budgets.
Okay, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dann seid ihr sowas ähnliches wie eine CDP, aber eben CDP betrifft nur die Nutzerdaten und ihr seid definitiv offener und sagt, es müssen nicht unbedingt CRM-Daten sein, sondern es können auch ganz andere Daten noch sein.
First, second, third. Also alles aus dem Unternehmen und alles Relevante, was du aus dem Markt von außen reinholst.
Also first, second, third heißt im Prinzip, dass ich wieder von Kundendaten rede. Ich meinte jetzt über diese CRM-Daten hinaus.
Nee. First und Second sind ja deine eigenen Daten. Die First Party sind ja in der Regel die Kundendaten und Second dann das, was zum Beispiel in
auch Kundendaten,
Google Analytics oder Facebook oder so hängt. Aber Third Party sind ja gerade die Daten, die du von außen aus dem Markt reinkriegst zum Beispiel.
Aber Kundendaten, also über Menschen. Okay.
Nein. Third-Party-Daten können genauso Wetterdaten sein, volkswirtschaftliche Daten, Infrastrukturdaten. Das sind ja alles Daten, also Verhaltensdaten, aber anonyme zum Beispiel, wie viele Leute laufen heute da lang, surfen da lang, wie viele Leute haben folgendes Produkt bewertet. Third Party ist ja im Grunde alles, was außerhalb deiner Company nicht exklusiv zugänglich ist. Was nicht heißt, dass es jeder kriegt. Oft kostet es ja Geld oder braucht eine Akkreditierung. Aber zum Beispiel deine Facebook-Daten, die liegen zwar nicht bei dir, die liegen bei Facebook, Second Party, aber die darf außer dir ja keiner einsehen, sonst könntest du vor Gericht ziehen. Third Party, die darf ja im Grunde jeder einsehen, der dafür die Zugangsvoraussetzung erfüllt, der sich akkreditieren lässt oder der dafür bezahlt, der das technisch wuppen kann.
Und ja klar, aber das ist ja das, was ein CDP eben macht, diese Daten aus den verschiedenen Töpfen zusammenzuführen.
Also eine CDP, die zieht fast nie Third-Party-Daten rein. Das ist schon wirklich sehr nicht cutting-edge, sondern bleeding-edge. Das ist was, wo gerade im Handel zum Beispiel die ersten jetzt anfangen, wo wir auch viel mit unterwegs sind, mit Neutrum, eben hier solche Third-Party-Daten mit reinzubringen, um dann eben zum Beispiel zu sagen, was ist eigentlich jetzt der Einfluss auf meinen Abverkauf gewesen vom Wetter oder von der Verkehrslage oder von dem, was meine Wettbewerber gerade gemacht haben, damit ich feiner raustarieren kann, was war jetzt wirklich der Uplift, den ich mit meinen Retail-Media-Maßnahmen zum Beispiel erreicht habe oder mit dem Out-of-Home. Oder habe ich hier ein Pricing-Problem? Hab Preis erhöht, Umsätze runtergegangen? Liegt das wirklich am Preis? Oder war gerade Scheißwetter und deswegen ist keiner in die Innenstadt einkaufen gegangen? Das ist ja genau das, was du mit dieser Zusammenführung von First, Second, Third, also der Innensicht und der Außensicht hinkriegst. Und das fließt bisher eigentlich fast nie zusammen. Du hast auf der einen Seite so deine Market Intelligence Tool Stack, auf der anderen Seite deinen Business Intelligence Tool Stack und da würde ich in den meisten Fällen eine CDB mit reinzählen, weil es in der Regel auf die Daten geht, die du schon hast und eben nicht auf die Daten der Kunden, die du nicht oder noch nicht hast.
Du hast gerade diese Kausalzusammenhänge angesprochen. Das ist ja etwas, was auch Google anbietet mit seinem Marketing Mix Modeling, wo ich eben eine inkrementelle Datenanalyse habe, um Zusammenhänge zu erkennen und zu erkennen, was hat am Ende zu Umsatz geführt und was hat nicht dazu geführt. Sind solche Möglichkeiten bei euch auch mit drin, also Marketing Mix Modeling beispielsweise einzusetzen?
Absolut, das ist der totale Core von unserer Technologie, die Daten eben nicht nur zu holen und zusammenzuziehen, sondern damit zu modellieren und eben damit festzustellen, was sind eigentlich die Zusammenhänge? Was sind die Trends, damit Szenarien zu rechnen? Was würde passieren, wenn ich jetzt das Budget hier umschifte oder ein anderes Produkt nach vorne stelle? Prognosen zu geben, wie wird sich jetzt zum Beispiel die Nachfrage entwickeln oder wo liegt der Grenznutzen eines Kanals oder einer Kampagne? Eben mehr Geld reinzustecken oder laufe ich dann in die Pareto-Falle, genau, dass ich jetzt versuche, für viel Geld das letzte Prozent rauszuoptimieren? Genau das macht Neutrum und genau deswegen ist ja auch aus unserer Sicht die Explainability hinter unserer KI so wichtig, denn das ist zum Beispiel was, was jetzt die Modelle von Google oder Meta nur eingeschränkt haben. Wenn ich aber am Ende sage, ich kriege hier eine Empfehlung und nehmen wir mal an, ich habe nicht nur 100.000 Euro Media-Budget, sondern ich habe ein paar zig oder ein paar hunderte Millionen und ich kriege hier eine Empfehlung, wie ich die verteilen soll und wann. Oder ich bin großer führender Telekommunikationsanbieter, realer Fall, Neutrum-Kunde. Ich bestimme damit für alle meine Vertriebler vor Ort und Shops, wer welche Zielzahlen kriegt und wer viel Werbekostenzuschuss kriegt und wer vielleicht auch wie viel von den neuen Xiaomi-Handys kriegt. Das ist nice, wenn mir das irgendein Frontend im Netz ausspuckt, aber am Ende des Tages muss ich in der Lage sein, nicht nur überprüfen zu können, ob das stimmt und zu wissen, wie ist die Modellqualität, wie sicher ist sich das Modell, sondern auch erklären zu können, wie kommt das zustande, denn das sind Dinge, die wehtun. Wenn ich jetzt sage, ich pull das einfach mal raus aus ProSieben, die kriegen von mir kein Geld mehr, das geht jetzt alles in keine Ahnung was, Netflix oder andersrum, dann werden Leute schreien und dann werde ich Gründe liefern müssen. Und dann kann ich sagen, ich kann einem Agent sagen, hey, lauf los und buch mal irgendwie um. Aber es ist schon wesentlich besser, wenn der Agent das auf so einer abgesicherten Grundlage tut, was ein Grund ist, weshalb gerade auch einige größere Martech-Anbieter, zum Beispiel im E-Commerce-Bereich oder CRM-Bereich, ihre Agenten auf Neutrum Rack aufbauen und sagen, die Agenten, die sollen das alles schön tun und automatisieren und durchbuchen und sonst was, aber nur im Rahmen der Empfehlungen, die ihnen ein System gibt, das in der Lage ist, Rechtfertigung abzuliefern.
Jan, zum Abschluss eine Frage. Es gab Leute, die haben 2025 zum Jahr der KI-Agenten erklärt. Das war es dann noch nicht. Und es gibt Leute, die sagen, jetzt 2026 ist das Jahr der KI-Agenten. Und es gibt einen Journalisten, der CMO der Republika ist und der Thomas Knüver. Und der hat gesagt, nee, vergesst es, das wird auch 2026 nicht. Was ist deine Einschätzung?
Also ich mag ungerne Thomas widersprechen, weil ich ihn sehr schätze. Ich denke, dass er halb Recht und halb Unrecht hat. Also ich glaube, spätestens mit Moltbot und OpenClaw und so weiter ist das Kaninchen aus dem Hut oder der Springteufel aus der Box. Das haben jetzt so wie damals mit ChatGPT alle Bock, damit rum zu experimentieren. Und wenn viele schlaue Leute und einige nicht so schlaue Leute rumexperimentieren, dann geht's in der Regel im Markt schnell voran. Dann kommen ganz viele neue Use Cases und das wird jetzt schnell gehen mit der Adaption. Gleichzeitig denke ich, das Thema ist ähnlich grotesk overhyped wie vor ein paar Jahren das Metaverse, weil jetzt oder Sprachinterfaces als Alexa rauskam, weil jetzt immer heißt, das wird alles agentisch. Und klar, sowas wie eine Reise, Hotelbuch und so weiter, wenn ich jetzt Booking.com wäre, würde ich mir Sorgen machen, da wird sehr viel agentisch werden. E-Commerce-Shops würde ich mir auch Sorgen machen, wird viel agentisch werden. Damit wird auch Online-Marketing eh schon geflattert von AI-Slop, Ad-Fraud und so weiter und Messlücken nochmal weiter federn lassen, wenn die Agenten darum schwirren statt die Menschen. Aber in vielen anderen Bereichen haben Agenten erstmal wenig Relevanz. Wenn ich zum Beispiel gucke auf das Informationsverhalten und Kaufverhalten in Retail, die Leute wollen Serendipity, die wollen in den Supermarkt gehen, sich inspirieren zu lassen. Dass die Leute haben auch eine soziale Komponente. Ihr Lieblingsrestaurant wählen sie nicht nur nach der Speisekarte aus, sondern danach, dass sie wissen, oh, da treffe ich aber auch häufiger mal den Thorsten, was eine Info ist, die so ein Agent im Zweifel gar nicht haben kann, weil ich da nicht unbedingt ein Selfie von gemacht habe. Das heißt, im Moment wird das als so eine gesehen, alles wird agentisch, das klassische Internet ist tot. Und das halte ich für auf gut Deutsch Dünnpfiff. Ganz viel im wirklichen Leben und im Internet wird genauso weitergehen wie bisher, so wie auch Google Assistant, Alexa und so weiter daran gar nichts verändert haben. Aber in automatisierbaren Buchungsprozessen, wo es wirklich einfach darum geht, ich muss irgendwelche dämlichen Formulare ausfüllen oder ich recherchiere Dinge, die ich sehr gut quantifizieren kann, da bin ich überzeugt, das Jahr 2026 wird sehr stark ein Jahr der Agenten und das abendet natürlich, also stellt wirklich auf den Kopf das Geschäftsmodell von vielen im E-Commerce, im Online-Marketing, weil dann ist nichts mehr mit mal eben Cross-Selling, Upselling, sonst was.
Jan, das war ein komprimiertes Feuerwerk von Prognosen für KI. Herzlichen Dank.
Ich danke, hat Spaß gemacht.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.